Willkommen zur zweiten Episode der Miniserie Menschen in CX. In diesen vier Episoden schauen wir auf Lebensläufe, die nicht immer linear waren, auf unternehmerische Verantwortung und wie man damit umgeht, auf Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, auf Vorurteile und Perspektivwechsel im Laufe des Lebens und darauf, wie all das die heutige Art zu arbeiten beeinflusst hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren von vier Episoden von CX Talks, die sich mit den Machern hinter CX in der Dachregion beschäftigt. Ich bin Peter Pirner, freue mich, dass du mit dabei bist und ich präsentiere dir heute Oliver Kern von Scopus Connect. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von der Internationalen Leitmesse für Research und Insights, der SACSEED. Wenn du CX verantwortest, ist die SACSEED am 18. und 19. März im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden deine perfekte Inspirationsquelle. Kompakt, fokussiert und randvoll mit Insights für deine Roadmap. Du bekommst den State of CX im Kontext von Marktforschung, Analytics und technischen Innovationen der Industrie. Über 60 Aussteller mit CX und Insights-Fokus und mehr als 20 CX-relevante Vorträge im Rahmen des CX Summit geben dir in ein bis zwei Tagen einen strukturierten Überblick, Methoden, Tools und konkrete Use Cases. Ergänzt wird dies mit Sessions zu Employee und User Experience. Das Besondere, du triffst Experten und Entscheider aus den Unternehmen persönlich. Kurze Wege, offene Flächen, Social-Formate und viel Raum für ehrlichen Austausch und neue Partnerschaften. Mehr Informationen findest du auf der Website www.sacseed.de. Bereits im vierten Jahr darf ich den CX Summit auf der SACSEED in Wiesbaden inhaltlich begleiten und mitgestalten. Dabei geht es in vielen Vorträgen genau um die Schnittstelle zwischen Kundeninsights und Umsetzung. Die Bühne gehört den Strategien, den Konzepten, den Feedback- und Analysetechnologien. In dieser Serie geht es um etwas anderes. Die Menschen hinter diesen Vorträgen und Konzepten, die Macher und Gestalter von CX-Management-Systemen. Viele von ihnen kenne und schätze ich seit sehr vielen Jahren. Zeit, sie euch vorzustellen. Mein heutiger Gast ist Oliver Kern, Geschäftsführer von Scopus Connect. Scopus steht seit Jahrzehnten für unternehmerisch denkende Marktforscher. Menschen, die nicht nur Daten liefern, sondern Verantwortung für Entscheidungen übernehmen. Oliver verkörpert genau diesen Anspruch. Als Geschäftsführer, der nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Wir reden darüber, wie er mit Verantwortung umgeht, wie man Widerspruch begegnet und was es bedeutet, unternehmerisch zu handeln in einer Branche, die sich zwischen Forschung, Beratung und Technologie gerade neu sortiert. Es geht um Haltung, Entwicklung und die Frage, was gute Experience wirklich ausmacht. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei CX Talks Menschen.
Hallo Peter, ich freue mich über die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
In der heutigen Sendung wollen wir ja dich als Person etwas besser kennenlernen. Zum Einstieg habe ich deshalb eine Frage, die ich allen stelle. Stell dir vor, du bist auf einer Bahnfahrt und du triffst jemanden, der dein möglicher oder idealer Kunde wäre. Du hast genau 5 Minuten bis zur Ankunft. Was ist dir wichtig, dass bei dieser Person hängen bleibt, damit er dich richtig einschätzen kann?
Okay, ist keine ganz einfache Frage zum Einstieg, aber ich versuch's mal. Also generell ist mir wichtig, egal wen ich treffe, dass die Leute irgendwie mitnehmen, dass ich irgendwie vielleicht ein ganz netter Kerl bin und man sich ganz gut mit mir unterhalten kann. Vielleicht nicht nur über berufliche Dinge, sondern auch über ein paar private Sachen. Von daher, das ist schon mal so das Erste. Wenn es darum geht, das ist ein potenzieller Kunde, dem ich vielleicht ganz kurz erzählen soll, was wir machen, wer ich bin, dann ist mir wichtig irgendwie, dass das rauskommt, dass wir mit der Connect, die ich ja gründen dürfte, der ich vorstehe, irgendwie für das Thema Customer Experience Management stehen, dass wir das ganze Thema in so einer Kombination aus Marktforschungsmethodik und einem Beratungsansatz positionieren und auch leben und fest davon überzeugt sind, dass gute CX eben mehr braucht als nur Daten und Messen, sondern eben auch Handeln und am Ende das, was ja nur dann funktioniert, wenn die Menschen miteinander interagieren und sich da wirklich darauf einlassen. Und wenn das dazu reicht, dass ein Kunde vielleicht den Ansatz spannend findet und vielleicht Lust hat, sich dann nochmal vertieft mit mir zu sprechen, dann haben sich die 5 Minuten gelohnt.
Welchen Eindruck möchtest du unbedingt vermeiden?
Boah, das ist auch schwierig. Vielleicht, dass ich keinen Bock habe, mich mit demjenigen zu unterhalten. Nee, weiß ich nicht. Also den Eindruck, den ich unbedingt vermeiden möchte, ist am ehesten, dass die Leute vielleicht den Eindruck haben, irgendwie, dass ich das Gespräch nur führe, weil ich zwingend unbedingt was verkaufen will. Weißt du, also ich will da nicht so rüberkommen, dass man denkt, ja, der quatscht jetzt da und erzählt irgendwie von oben, von A bis Z irgendwie durch, was sie alles Tolles machen. Das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, das funktioniert besser, wenn man sich inhaltlich aufeinander einlässt, wirklich miteinander in Berührung kommt, miteinander in Austausch geht und dann kommt das Business wahrscheinlich ein Stück weit von selbst irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber wenn mich einer wahrnimmt, als der will mir nur seinen Kram verkaufen, interessiert sich eigentlich weder für mich noch für mein Business, dann läuft das falsch und schräg.
Ich bleibe immer noch in der Szene, weil ich finde, da gibt es immer noch einen sehr interessanten Aspekt, denn zu einer Beratung gehören ja 2. Also in den 5 Minuten lernst du ja auch dein Gegenüber kennen. Und mir ging das so, ich habe oft in meinem Leben festgestellt, ich habe in meinem Leben immer mal wieder festgestellt, da zu der Person kriege ich überhaupt keinen Draht. Und wenn wir zusammenarbeiten müssten, würde das auf gar keinen Fall funktionieren. Gibt es so No-Gos bei deinen Gegenübern auch? Also wo sagst du, mit dem könnte ich jetzt gar nicht?
Ich weiß nicht, ob man das in 5 Minuten schon merkt, aber manchmal gibt es ja so Situationen, dass es funkt oder es funkt nicht irgendwie. Ne? Ja. Und was mir schwerfällt, ist, wenn ich den Eindruck gewinne, dass jemand nicht authentisch und nicht bei sich ist. Irgendwie in der Sache mir irgendwie einen erzählt, wie toll er ist und was er alles Tolles macht und dass am Ende irgendwie so ein bisschen leere Hülsen sind. Irgendwie. Das merkt man ja relativ schnell. Ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Mhm. Und manchmal gibt es so Menschen, wo ich denke, so, der ist dann in irgendeiner Rolle gefangen und erzählt mir einen und wir sind relativ weit weg vom echten Menschen, der gegenüber sitzt. Irgendwie. Und das mag ich nicht so arg.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass du die Scopus Connect ja sogar gegründet hast und seit vielen Jahren da Geschäftsführer bist. Gründung setzt ja voraus, dass man so ein bestimmtes unternehmerisches Gen vielleicht auch hat, weil sonst würde man gar nicht unbedingt selber gründen wollen. Wurde dir das in die Wiege gelegt?
In die Wiege vielleicht noch nicht, aber ich bin in einer Unternehmerfamilie zumindest groß geworden. Also mein Vater war lange Jahre irgendwie Offizier bei der Bundeswehr. Das hat was für mich gemacht, als ich ganz klein war als Kind. Danach hat er dann, als er da raus ist, eine eigene Firma gegründet, einen Möbelhandel tatsächlich, so zur Wendezeit. Ne? Also in Ostdeutschland angefangen, irgendwie auf Marktplätzen aus dem LKW raus Möbel zu verkaufen und das wuchs dann und wurde immer größer und ich war so in den Anfang, Mitte der 90er Jahre halt so 15, 17, irgendwann 20 Jahre alt und habe regelmäßig in den Schul-, aber später in den Semesterferien irgendwie in der Firma meines Vaters gearbeitet. Von LKW fahren über Küchen aufbauen bis Müll ausliefern und solche Dinge. Und als ich etwas älter war, sind meine Eltern dann regelmäßig im Sommer ohne uns Kinder in Urlaub gefahren. Ne? Irgendwann hatte man keinen Bock mehr und ich habe dann in der Zeit die Geschäftsführung sozusagen für diese Möbelmärkte übernehmen dürfen. Mein Vater hat immer gesagt, irgendeiner muss das machen. Irgendeiner muss an die Konten und sich um tägliche Abrechnung kümmern und so. Das machst am besten du. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das geht. Und das ging relativ gut. Also zum einen fand ich das total spannend. Zum anderen habe ich auch gemerkt, dass die Mitarbeiter meines Vaters das respektiert haben und das gut fanden. Und dann war ich plötzlich verantwortlich. Immer nur für so ein paar Wochen. Aber das fand ich total spannend und habe da, glaube ich, schon gemerkt, dass das was für mich ist. Und ich habe meinen Vater dann später mal gefragt, irgendwie, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, weil ich fand, dass das wichtig ist für deine Entwicklung. Und es hat ja gut funktioniert.
Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Verantwortung genannt. Wie wichtig ist dir Verantwortung als Mensch, als Geschäftsführer, als jemand, der mit anderen interagiert?
Ja, also Verantwortung ist die Basis von ganz viel, finde ich. Also ohne geht es irgendwie nicht. Ne? Also auf der einen Seite ist in der Rolle, so als wenn man bei der Geschäftsführerrolle bleiben, irgendwie ist es so, dass ich Verantwortung habe für das, was hier in dieser Firma irgendwie passiert. Ne? Ich bin ein Stück weit verantwortlich für das Produkt, für die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge hier tun. Man übernimmt aber mit so einer Gründung auch eine Verantwortung für eine ganze Menge Menschen und den Familien, die da irgendwie hinten dran hängen. Ne? Und das ist irgendwie dann auch eine gewisse Bürde, die man sich auflegt und dem muss man auch irgendwie gerecht werden, finde ich. Und das ist schon ganz wichtig. Also diese Dimension, inzwischen in der Connect nach 10 Jahren sind knapp 40 Leute, die hier arbeiten. Wenn du die Familien dazu nimmst, sind wir deutlich über 100 Menschen, die irgendwie von dem, was wir hier machen, leben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension für mich. Das erdet einen auf der einen Seite immer, aber es erinnert mich auch immer wieder daran, warum ich das mache. Und da ist Verantwortung in dem Kontext für mich extrem wichtig.
Forderst du Verantwortung von deinen Mitarbeitern auch ein, aktiv?
Auf jeden Fall. Also ich finde, dass die Firma hier nur dann funktioniert, wenn wir uns verantwortlich machen für das, was wir hier tun, ne? In allem. Und ich bin davon überzeugt, dass ich alleine überfordert wäre damit, ne? Und die Firma wird nicht funktionieren, wenn hier nicht Menschen sich verantwortlich machen für bestimmte Bereiche, sei es Marketing oder Sales, sei es bestimmte Kundenprojekte oder solche Dinge. Und es ist ja auch ganz spannend, wenn ich mit meinen Mitarbeitern so Entwicklungsgespräche oder Jahresgespräche mache, dann fordern die das ja auch regelmäßig ein, ne? Die sagen, ich will mich entwickeln, ich will bestimmte andere Dinge tun und ich neige dann dazu zu sagen, dann mach das doch. Also hier ist Platz, dich zu entwickeln und da kannst du das gerne tun. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist.
Wenn man Verantwortung abgeben will, kann es einem aber auch passieren, dass man Widerspruch kriegt. Wie gehst du denn, also mir ist das öfter mal so gegangen, dass ich gerne was abgegeben hätte, was dann aus irgendeinem Grund sich als nicht so leichtgängig abzugeben gezeigt hat. Wie gehst du mit Widerspruch von Kollegen und von Mitarbeitern von dir um?
Also erstmal werde ich die Rückfrage an dich, Peter, ist es, weil du nicht abgeben kannst oder weil jemand das nicht haben wollte? Also da mach ich zwei dazu.
Weil jemand das, ja, vielleicht sogar beides, ja genau, weil im Prinzip irgendeiner vertritt einfach eine völlig andere Meinung, eine völlig andere Sicht auf das, was für dich so klar ist und es funktioniert halt nicht. Wie geht man damit um? Wie gehst du damit um?
Okay, also du drückst dich vor der Antwort, ob du abgeben kannst, aber ich versuche mal die Frage zu beantworten. Ja, okay, also ja, Widerspruch muss man und sollte man irgendwie akzeptieren, ernst nehmen und sich immer mal so hinterfragen, irgendwie, ob da nicht was drinsteckt. Ne? Also wenn jemand zu einer ganz anderen Haltung zu einem Thema kommt, gerade so im Business-Kontext, dann denke ich oft so, ja, sollte ich mir vielleicht mal anhören. Vielleicht lernt man was, vielleicht versteht man nachher besser irgendwie, wenn man das ein bisschen ausführlicher diskutiert, was der andere tut. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Charaktereigenschaft bei mir. Ich neige dazu, Dinge erstmal so sehr rational zu betrachten, wie alle anzuhören, viele Dinge auch zuzulassen. Und ja, ich habe so öfter schon mit meiner Frau darüber diskutiert, im privaten Kontext, die das manchmal nervt. Die ist so ein emotionaler Mensch und die läuft dann bei mir manchmal so ein bisschen auf, weil ich sage, ja, jetzt beruhig dich mal, lass mal sprechen. Und dann sagt die oft so emotional so, boah, du wieder mit deiner Rationalität und mit deiner Ruhe irgendwie. Ich will jetzt streiten und ich sage, jetzt wird nicht gestritten, jetzt wird diskutiert. Und das ist so irgendwas, was ich auch im Business-Kontext tue. Und auf der einen Seite finde ich das total gut, weil man eben weit kommt und aus diesem Widerspruch lernt. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass man manche Dinge, von denen man überzeugt ist, auch etwas klarer durchziehen müsste, weil mal man so dann dazu neigt, sich so auf so Kompromisse zu einigen nachher, ne, die dann irgendwo zwischen den beiden Haltungen liegen. Und das sind oft keine guten Lösungen. So, das ist so das Ding. Also Widerspruch zulassen ist total wichtig, aber eben sozusagen das Gespräch suchen, sich miteinander auseinandersetzen und von beiden Seiten zu versuchen, sich irgendwie einer gemeinsamen Haltung irgendwie anzunähern. Das finde ich irgendwie ganz gut. Verstehst du, was ich meine?
Du guckst, ich glaube schon, ja. Ja. Du hast vom Business gesprochen. Business ist bei dir im Prinzip die Marktforschungsindustrie im weiteren Sinne. Wie bist du denn überhaupt zu dieser Industrie gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, in dem Bereich zu arbeiten?
Ja, also ich habe Ende der 90er BWL studiert in Köln. Das ist ein relativ breites Feld erstmal irgendwie mit Marketing und ich habe Rundfunkökonomie und solche und Bankbetriebslehre und so Sachen als Schwerpunkte studiert und Wirtschaftspsychologie habe ich ausgesucht. Ja, ganz offen gestanden.
Die gemeinsam.
Ja, warum habe ich damals Wirtschaftspsychologie gemacht? Ehrlich, weil ich im Studium gemerkt habe, dass das einzige Feld war, wo man so richtig was mit Menschen irgendwie hatte. Ne? Die anderen BWL-Sachen sind alle extrem mathematisch und so. Also da waren für mich viele Sachen dabei, wo ich dachte so, boah, das nervt mich so ein bisschen. Und in der Psychologie habe ich was gefunden, wo ich dachte, oh, das dockt irgendwie doch ganz gut an. Dann damals da am Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie irgendwie engagiert und habe einen Kontakt gefunden zu Anke Müller-Peters, die du wahrscheinlich auch kennst, ne? Die auch vom Horst Müller-Peters, die damals Psychonomics gegründet haben. Und ich Anke hat damals ihre als Doktorandin am Lehrstuhl gearbeitet und hat mir eine Möglichkeit gegeben, eine empirische Diplomarbeit zu schreiben. Und das war verbunden mit einem Praktikum bei Psychonomics. Und dann saß ich halt da und habe dann angefangen, da Marktforschung zu machen. Da waren spannende Projekte dabei und ich habe dann relativ schnell gelernt, irgendwie, dass das eine total spannende Wissenschaft in Anführungsstrichen ist und man eben viel lernt über Kaufmotive und die Psychologie hinter Werbung und das im angewendeten Kontext irgendwie machen konnte. Und das fand ich so spannend, dass ich dann dabei geblieben bin.
Und wie bist du dann zum Thema CX gekommen oder Customer Experience Management?
Also erstmal ist das ja jetzt keine ganz neue Wissenschaft, ne? Also sowas wie Kundenzufriedenheitsmessung und solche Dinge macht man ja irgendwie schon in der Marktforschung irgendwie schon. Ne? Ist ja jetzt nicht ganz neu. Ich habe ab 2001 in Aachen bei einem kleinen Institut gearbeitet, wo man so sehr als Generalist groß geworden ist. Man hat irgendwie alle Methoden gemacht, jetzt nicht wie bei einem Kanter, wo die einen nur Quant machen, die anderen nur Qual, die einen nur Automotive, die anderen nur Bankgeschichten oder so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Der Unterschied ist, du guckst so überall so ein bisschen rein und machst so ein bisschen irgendwie alles. Und wir haben dort sehr intensiv mit dem Thema so Customer Insights im Innovationskontext beschäftigt, haben uns sehr viel mit Kauf und Entscheidungsmotiven und so in der Marktforschung beschäftigt. Und dann ist man relativ nah dran an dem Thema Customer Feedback im weitesten Sinne. Und im zweiten Jahr nach der Gründung von der Scopus Connect, wir haben ja angefangen mit Insight-Communities und im Thema so agile Marktforschungsmethoden, haben wir bei Scopus eine Einladung zu einem Pitch bekommen für ein großes Volkswagen-Projekt, für eine Kundenzufriedenheitsgeschichte. Und die ging so über den Flur von einem Büro ins nächste und viele haben irgendwie gesagt, ah, das können wir nicht machen, wir sind doch Marktforscher mit personalisiertes Feedback, Standesrichtlinien dürfen wir nicht. Die nächsten fanden das technisch sehr komplex, haben sich das nicht zugetraut. Die übernächsten haben irgendwie so gar nicht so ganz hundertprozentig verstanden, was da für ein inhaltlicher Anspruch eigentlich drinsteckt mit Dashboards und was weiß ich für Sachen, die da gefordert waren. Und irgendwann lag es auf meinem Schreibtisch und auf dem Schreibtisch vom Sebastian Schmidt, dem Gründer der Scopus Elements, unserem Data Science-Kollegen. Und wir beide haben dann gesagt, okay, wenn es keiner machen will, dann machen halt wir es. Haben das dann gewonnen, das Projekt, in Kooperation mit Qualtrics und haben die ersten CX-Projekte gemacht. Und so ging das dann. Und seitdem liegt das in der Connect und wir finden, dass das auch inhaltlich ganz toll mit unserem Community-Baustein sozusagen für die Forschung zusammenpasst. Und ja, das hat sich so ein bisschen so ergeben aus dem Zufall raus, passt aber ganz hervorragend zu dem, was ich gerne mache, was ich, glaube ich, auch ganz gut kann und zu dem, was wir vorher schon gemacht haben.
Inwiefern hat sich denn dein Blick auf die Thematik über die Jahre ein bisschen geändert?
Na, ich glaube, dass das ganze Thema Experience Management zunächst ganz viel aus dieser Marktforschungsecke geguckt, halt so Fragebogen und Analytics war, ne? Also Datenerhebung und Analyse und Auswertung und so weiter. Dann kam über die Jahre eine relativ große Komponente an Technik und Tool dazu, also ganz viel Integration in IT-Systeme, Silos, so dieses Stichwort und auch beim Thema Analytics halt mit Dashboarding in komplexeren Business Intelligence Systemen und so weiter. Das war ganz spannend, das hat nicht nur den Blick verändert, sondern auch die ganz andere Herausforderungen mit sich gebracht. Und in den letzten 2-3 Jahren hat man, oder auch ein bisschen länger, eher 5 Jahre, würde ich sagen, hat man dann schon deutlich gemerkt, dass es eben für erfolgreiche CX-Programme noch mehr braucht als nur viele Daten und viel Messen, sondern eben auch so beim Unternehmen irgendwie die richtige Haltung, die richtige Organisationsstruktur, die richtige Art und Weise erzeugen muss, wie so ein Unternehmen mit Kundenfeedback dann auch umgeht. Ne? Also Stichwort CX-Beratung im weitesten Sinne vor dem Hintergrund, dass viele Kunden irgendwann gesagt haben, jetzt messen wir seit 10 Jahren, aber so richtig was geändert hat sich irgendwie nicht. Und diese Frage hat dann schon dazu geführt, dass man heute, glaube ich, schon sehen kann, dass CX viel, viel mehr mit den handelnden Menschen und dem Miteinander und der Organisation der Arbeit zu tun hat, als nur mit der Frage, ist mein NPS irgendwie 5% gestiegen oder gefallen.
Wenn man jetzt an CX-Management denkt und auch schaut, was im Markt dann genau um bessere CX-Customer Experiences zu schaffen angeboten wird, du hast ja auch da ein Gefühl dafür, was bei deinen Kunden im Prinzip alles getan wird, um diese Customer Experiences zu verbessern.
Welche zwei, drei Entwicklungen denkst du, werden im nächsten Jahr so richtig heiß und sind nicht nur so dieses typische Marketing-Blabla, sondern können echt Wert schaffen bei den Kunden?
Also ein Punkt, damit fange ich mal an, ist ganz eng auf uns geguckt sozusagen. Mhm. Ich habe schon die große Hoffnung und bin da auch tatsächlich zuversichtlich, dass die Verbindung von Kundenfeedback-Messung mit Inside-Communities, wo ich kundenzentriert Maßnahmen entwickeln und gestalten und dann vor Markteinführung sozusagen testen kann, schon was ist, was ganz viel Potenzial hat. Da bin ich davon überzeugt. Ja. Ansonsten glaube ich, dass wir in so einen Punkt kommen werden, dass wir in dem ganzen Kontext KI so ein bisschen wegkommen müssen vom wir probieren alles möglich mal aus hin zu einem wir beweisen mal, dass es wirklich was bringt. Also das ist, glaube ich, schon so ein Punkt gekommen. Ich weiß, es gibt immer, ich kriege gerade die Studie nicht zusammen, aber ich habe zuletzt irgendwo gelesen, dass 95% der Investitionen in KI weltweit irgendwie eher floppen, also keine positiven Erträge bringen bisher. Man hat viel ausprobiert, Geld investiert, aber da wirklich substanzielle Fortschritte, wo man sagt, seit wir das mit KI machen, ist das alles viel besser, sieht man noch nicht so wirklich. Ne? Und ich glaube, es wird sich ändern an der Stelle, dass man da wahrscheinlich ein Stück weit in das Thema, wir probieren es nicht aus, sondern wir beweisen den Mehrwert der KI-Anwendung. Und das Dritte ist, glaube ich, dieses ganze Thema auch durchaus getrieben durch KI, was sich so Richtung Hyperpersonalisierung von Customer Journeys und solche Sachen angeht. Also ich glaube, dass da viel passiert in dem Kontext Personalisierung von Touchpoints und ganzen Journeys hin zu einem, weg von einem Touchpoint-Management hin zu einem Journey-Orchestrierung. Das sind, glaube ich, so die
zwei, drei. Da bist du aber sehr optimistisch. Ich glaube, das wird wahrscheinlich am ehesten funktioniert es noch im Marketing. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch ein längerer Weg, weil in Unternehmen oft ja auch die Voraussetzungen fehlen.
Technische Voraussetzungen.
Also theoretisch weiß man, was man machen könnte. Die Vision ist da, der Wille ist da, aber dann fehlt es irgendwie an den Ressourcen, um es wirklich tun zu können. Das heißt, wie wenn du wandern gehen möchtest, aber die Stiefel vergessen hast. Dann kommst halt nicht so weit. Dann kannst du das mal ausprobieren, aber du kommst dann so richtig weit.
Ja, okay. Ja, wir werden sehen. Also vielleicht ist da der Blick dann auf 2026 auch zu kurz und ein bisschen länger, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns alle eher früher als später beschäftigen in der Zukunft.
2026 ist ja auch ein wunderbares Stichwort, denn unsere kleine Serie beschäftigt sich ja Menschen auf der Succeed, also der Research- und Insights-Messe in Wiesbaden. Du bist selber auch seit vielen Jahren dort und bist auch dieses Jahr wieder im Rahmen vom CX Summit als Aussteller und Referent vertreten. Warum ist diese Messe für dich und für die Scopus Connect so wertvoll?
Zwei Punkte. Das eine ist, es ist so ein bisschen Klassentreffen und Austausch mit Freunden, was ich immer genieße, die Menschen zu sehen und viele Bekannte, Kunden, Freunde und so zu treffen und einfach mal Zeit zu haben, zusammen Kaffee zu trinken, über spannende Dinge zu sprechen und ja, dieses Miteinander zusammenkommen irgendwie ist ein ganz wichtiges Element, finde ich. Und das hat sich tatsächlich auch ein bisschen gewandelt. Früher war das eher so ein bisschen, wir verkaufen da was. Heute ist es eher Netzwerken, Austauschen, miteinander reden und treffen. Und es ist wahrscheinlich ähnlich wertvoll. Das Zweite ist, ich finde es total spannend zu sehen, gerade so in den Vorträgen, aber auch häufig an den Messeständen, womit sich die einzelnen Institute und Aussteller halt gerade so beschäftigen. Man sieht immer wieder spannende Dinge, neue Tools, neue Anwendungen, ne, ganz viele Startups, die ja auch seit Jahren immer da sind, aber auch spannende Entwicklungen bei den großen und etablierten Instituten. Und ich finde das total spannend zu sehen, was die Branche so treibt.
Zum Schluss habe ich jetzt eine Frage, die habe ich mir geklaut von Matze Hilscher vom Podcast Hotel Matze, ich finde die aber so cool. Stell dir vor, du darfst während der Succeed eine riesige Plakatwand direkt vor der Messe in Wiesbaden gestalten. Was würde auf dieser Plakatwand stehen? Die sieht jeder, der in diese Messe reingeht. Was steht da drauf?
Das ist eine total schwierige Frage. Wir haben so eine Übung tatsächlich mal gemacht, schon vor längerer Zeit. Was würde man eigentlich auf so Werbeplakate schreiben? Und da sind so verschiedene Dinge. Also was mir inzwischen, ich habe da jetzt ja auch irgendwie noch mal, dürfen Leute das mir ja schon verraten, dass so eine Frage irgendwie zum Abschluss kommt. Mein Lieblingsslogan ist jetzt gerade, die Frage zu stellen, Better CX und darunter zu schreiben, Let's Connect. Boah, gut, ne?
Das ist gut.
Weil irgendwie auf der einen Seite, ich glaube, es ist ganz viel Potenzial, irgendwie CX noch besser zu machen, als es heute ist. Und das jeden interessieren sollte, der da dieses Jahr oder nächstes Jahr ist es ja zur Succeed kommt. Von daher, glaube ich, trifft das so das Interesse der Leute. Und auf der anderen Seite spielt man halt so ein bisschen mit uns als Anbieter und der Verbindung, die im Namen schon steckt. Der Name der Firma ist ja nicht zufällig gewählt, dass es darum geht, sich miteinander zu verbinden. Und von daher fand ich das inzwischen ganz gut. Ich hatte noch so ein paar andere Sachen, irgendwie sowas wie Customer Centricity oder CX beginnt nicht mit Daten, sondern mit Haltung. Was ich auch ganz spannend finde, ich weiß aber nicht, ob das so als Werbeträger so taugt.
Du musst es ja nicht für die Werbung benutzen, aber es ist also, ja, in jedem Fall sagt beides ja sehr viel aus zu dir, zu deinem Business und zum Thema. Ganz herzlichen Dank, Oliver. Wir sehen uns spätestens auf der Connect beim CX Summit und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Peter. Bis bald.
Das war Oliver Kern, Geschäftsführer von Scopus Connect. Mehr Informationen zu Oliver wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback zum neuen Format Menschen in CX. Gerne per E-Mail an pirna@cxtalks oder direkt bei Apple oder Spotify Podcast. Weiter geht es bereits nächste Woche mit einer regulären Folge von CX Talks, die optimal auf die anstehende Contact Center Week vorbereitet. Am 3. und 10.3. gibt es dann die nächsten zwei Folgen der Menschen in CX. Ich hoffe, du bleibst CX Talks als Hörer gewogen und bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.